Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu unserer heutigen Episode. Bei uns heute Dr. Jörg Sturm, Daimler Greater China CIO. Ich würde sagen, das ist ein CIO in Super Brand More der Digitalisierungslösungen. Dr. Sturm ist seit 4 Jahren in China und treibt für die Daimler AG das Thema Digitalisierung kräftig voran. Als CIO Mercedes-Benz Service und Parts, Daimler Trucks China, Daimler Hongkong und Daimler Taiwan verantwortet Dr. Sturm nicht nur den laufenden IT-Betrieb, sondern viele zukunftsrelevante Großprojekte der Daimler AG in China. Dabei hat er den chinesischen Digitalisierungsmarkt intensiv kennengelernt und konnte für seine Projekte die besten Ressourcen aussuchen. Womöglich ist das ein wichtiger Erfolgsfaktor für seine Aufgaben. Wie können die KMU, Dienstleistungsfirmen aus Deutschland, Daimler, dann vielleicht auch global und zum Beispiel in China unterstützen? Das würden wir gerne von Dr. Sturm wissen. Ja, Dr. Sturm, vielen Dank, dass Sie heute Zeit haben.
Ja, hallo. Besten Dank für die Einladung.
Ich freue mich auf dich. Ja, ich bedauere, dass ich heute nicht bei Ihnen face-to-face sitzen darf. Bekannterweise auch durch Corona. Und mein Sicherheitscode ist immer noch rot, nicht grün. Darf man leider nicht in China fliegen. Ich hole bestimmt auch nach.
Ja, schade. Ja, aber insofern ist es ja auch ein Anzeichen dafür, dass die Regierung hier in China das Thema wirklich ernst nimmt. Ja, wenn nicht hundertprozentig sichergestellt ist, dass jemand kein Covid-19 hat, dann darf er innerhalb China nicht reisen. Also insofern dient es ja nur der Sicherheit.
Ja, die Sicherheit ist wichtig. Dahin geht auch meine erste Frage. Sie sind ja seit 4 Jahren in China. Davor waren Sie schon global unterwegs, in Japan zum Beispiel und dann in Deutschland lange Zeit als CIO. Und warum haben Sie als Familie damals entschieden, nach China zu kommen und welche Erwartungen hatten Sie damals?
Ich war schon mal in China. Ich glaube, das war im Jahr 2002. Wir machten damals Urlaub und uns hat das ziemlich gut gefallen. Ja? Das Land, wir hatten natürlich nur die typischen Sightseeing-Spots damals angeguckt. Aber uns hat es gefallen und dann hat sich die Möglichkeit ergeben vor ein paar Jahren, dass wir als Familie nach China gehen. Und wir dachten uns ja, why not? Wir waren ja, wie Sie erwähnten, schon mal in Japan. Ja? Und ich finde das ganz gut, mal einen anderen Blick auf die Dinge zu bekommen. In Deutschland, wenn ich jetzt nur in Deutschland wäre, dann würde mir jetzt persönlich, beruflich und auch für die Familie sicherlich was das eine oder andere fehlen. Man lernt durch so einen Auslandsaufenthalt Dinge zu schätzen, die man in Deutschland zum Beispiel hat, wie das Thema Natur, Umwelt. Man kennt aber auch nur das. Und mit so einem Auslandassignment lernt man einfach mehr dazu. Andere Kulturen, Vorgehensweisen, Länder, Menschen. Heute ist das als Familie durchaus bereichert. Man hat sich ja nicht bereut.
Super. Und ich vermute, dass die erste Zeit für Sie, Sie waren schon mal in China, für Ihre Familie, dennoch sicherlich eindrucksvoll war. Ich erinnere mich 2017, 2016, das war die Zeit, als noch viele Probleme gibt mit der Beijinger Luft. Sie waren auch in Beijing angekommen. Wie haben Sie damals die Zeit erlebt? War damals schon etwas besser oder war das dennoch noch schwierig gewesen?
Ja. Also alle meine Kollegen, also als ich damals gekommen bin, sagten alle meine Kollegen, die Luft ist jetzt richtig gut. Das heißt, die Luft vor 2017 muss noch deutlich schlechter gewesen sein.
Ach so.
Insofern hatten wir Glück. Aber es stimmt ja so. Die Luftwerte, wenn man sich damit mit befasst, wenn ich mich richtig erinnere, ist ab PM2.5, also der Feinstaub, ist das wohl gesundheitsschädlich. Wenn der Wert 10, also wenn er 10 über, nein, wenn ich mich recht erinnere, ist der Wert oder ist der kritische Wert für Feinstaub, PM2.5, sollte unter 10 sein. Der war manchmal 20-facher vom Maximal-Value der WHO. Also wirklich jetzt nicht so toll. Was mich irritiert hat, war, je mehr man sich da reinliest, umso mehr Bedenken kriegt man. Wir hatten bestimmt zu der Phase 10 Luftreiniger zu Hause am Laufen, um unsere Wohnung sauber zu kriegen.
Ich habe auch 4.
Um unsere Wohnung sauber zu kriegen. Was mich aber irritiert hat, war, dass meine chinesischen Mitarbeiter, die wussten das Thema vielleicht, aber die haben das gar nicht ernst genommen. Die hatten kein Messgerät, die hatten keine Luftreiniger zu Hause. Und das scheint, ja, vielleicht ist das so nur ein Thema der Ausländer so großartig hier betrifft, weil die Chinesen, die ich kannte, die fanden das alles nicht so dramatisch. Aber wir haben wirklich darauf geguckt, dass wir zu Hause, dass wir saubere Luft haben. Wir sind nie bei Luftwerten über 200 AQI rausgegangen und im Büro sowieso ist es auch sehr sauber. Ja. Aber jetzt, wie Sie sagen, die Luft wird immer besser. Also jetzt ist meistens immer noch kein Luftkoort, aber meistens gut.
Ja. Das heißt, schon allein innerhalb von diesen 4 Jahren haben Sie schon eine große Veränderung gesehen in der Luftqualität, was Sie bestätigen konnten. So wie viele Dinge, die in China sehr schnell voranschreitet, haben diese äußere Veränderung im Markt oder ja, in der Gesellschaft auch ein bisschen auf Sie ausgewirkt. Jetzt nehme ich einfach mal eine Zusammenfassung vorab. Was haben Sie grundsätzlich gesagt? Nach 4 Jahren China habe ich mich in bestimmten Bereichen oder meine Ansicht geändert. Gibt es da so eine Stelle oder so einen Punkt, wo Sie das mit uns teilen wollen?
Ja, wissen Sie, wenn man jetzt wie ich fast 20 Jahre bei Daimler ist und weiß, dass Daimler, Mercedes-Benz und diese andere Firmen wie BMW, Siemens, das sind durchaus eine der besten Firmen, die wir in Deutschland haben. Wenn man sich die Ratings anguckt, der Hochschulabsolventen, in welche Unternehmen diese Personen denn gehen. Und wenn jemand bei Daimler ist oder war, so wie mal BMW, Siemens in Deutschland, dann bleibt er in der Regel auch dort. Und dann bleibt er 20 Jahre, 25 Jahre, 30 Jahre und geht dann dort auch in der Rente. So war es zumindest in der Vergangenheit. Das kann sich sein, dass das jetzt in Deutschland auch anders ausguckt. Aber hier in China war es so, dass unsere Mitarbeiter, die wir hatten, haben nach 3 bis 5 Jahren das Unternehmen verlassen und andere Positionen suchen. Das war für mich neu. Ja, also die Tatsache, dass doch eine relativ hohe Fluktuation da ist bei Daimler, das kannte ich jetzt noch nicht. Das ist ein neues Thema. Geschwindigkeit. Ja. Es gibt auch viele andere interessante Unternehmen hier im chinesischen Markt, mit denen wir hier konkurrieren müssen, auch als Top-Premium-Brand.
Ja, ja, ja. Ja, das ist sehr interessant. Das ist der chinesische Markt, sind volle Wettbewerber. Und da möchte ich auch quasi mit der beruflichen Themen anfangen, mit dem Interview. Mich interessieren, Daimler verkauft sich ja sehr gut in den letzten Jahren in China, hat sehr viel nachgeholt und sogar ist führend in dem Premium-Segment. Heutzutage ist Automobilproduktion und Verkauf nur noch erfolgreich, wenn man in der IT-Bereich auch erfolgreich ist. Deswegen suggeriere ich, dass Ihre Arbeit sehr erfolgreich war. Wenn wir ein oder andere Highlights daraus aussuchen möchten für unsere Zuhörer, einerseits die direkten Erlebnisse von Ihnen und zweitens dann auch in Nachschritt, wir wollen für die kleinen und mittelständischen Unternehmen dann irgendwie Lessons Learned auch auskristallisieren. Welche Highlights, sagen Sie, in China haben Sie jetzt für uns sozusagen als Erzählung, als Präsentation.
Ja. Ja. Ich gebe Ihnen jetzt mal ein Beispiel, nicht unbedingt Daimler bezogen, aber von meinem persönlichen Daily Life. Stellen Sie sich vor, Sie sind in Deutschland und haben Hunger, möchten was essen und dann gibt es vielleicht 5 Lieferdienste, wo Sie was bestellen können. Es gibt eine Pizza, China-Service und vielleicht noch was Türkisches. Das kommt meistens von der gleichen Firma. Hier in China gibt es Apps mit Hunderten von Restaurants, Tausende von Restaurants, die Ihnen in einer halben Stunde, in einer Stunde jedes Essen, das Sie möchten, liefern. Ja. Von einer einfachen Nudelsuppe bis hin zu einem 3-Gänge-Menü aus einem 5-Sterne-Restaurant. Das, ja. Also aus dem 5-Sterne-Hotel. Das ist zum Beispiel mal ein gravierender Unterschied. Oder die Tatsache, Lieferservice, Food Delivery. Ja. Sie können hier mit Alibaba, Hema sich Food, Lebensmittel nach Hause bestellen und innerhalb einer Stunde ist das spätestens da. Das ist unglaublich. Ja. Das ist einfach unglaublich. Und da kriegen Sie alles. Da kriegen Sie von Klopapier bis zum Eis, Fleisch, Brot, alles, was Sie möchten, wird Ihnen direkt nach Hause geliefert, in einer halben bis dreiviertel Stunde, Stunde ist bei Ihnen zu Hause. Ja, da sind wir in Deutschland Lichtjahre von weg, wenn man sich allein mal das anguckt, hier, im Bereich Food Delivery, Getränkelieferung, da ist zum Beispiel Nachholbedarf, finde ich. Vielleicht liegt es an der Größe, ja, dass einfach die Städte hier, Peking, ich glaube, an die 20 Millionen Einwohner, einfach größer sind, aber dennoch gibt es so ein Food Delivery auch in Berlin in der Qualität, wie wir das hier haben. Ein anderes Beispiel ist das Thema der Digital Payment. Stellen Sie sich vor, Sie sind beim Rewe, stehen an der Kasse und vor Ihnen ist jemand und zählt Ihnen 9,98 Euro in Münzen. Aus und gibt es der Kassiererin und die zählt es dann alles nach. Das dauert eine Minute und hier in China mit WeChat Payment, Alipay ist es in einer Sekunde erledigt. Ja. Und es funktioniert reibungslos, Sie können kaufen, Sie können verkaufen, Sie können sogar einen Obdachlosen, der einen Barcode scannen und dem 10 RMB in einer Sekunde überweisen. Das ist unglaublich. Also das ist was mich wirklich extrem beeindruckt. Und wenn man das ganze Thema weiterdenkt, und die Diskussionen verfolgt, die es in Deutschland jetzt auch bei so einem Thema gibt mit Datenschutz etc., dann macht mir das durchaus Sorgen für Deutschland.
Ja, ja. Das macht Sie aber in China eher erfolgreich, weil Sie als CIO natürlich sind auch abhängig von digitaler Lösung, die es auf dem Markt gibt. Heißt das, dass sie für Sie eine bessere Chance ist oder eher eine Herausforderung, die richtigen Lieferanten rauszusuchen?
Wir haben jetzt hier in China, Sie sagten es ja, dass ich verantwortlich bin für einen Teil der IT, die Situation, dass wir viel schneller sind als die deutschen Kollegen.
Das werden die jetzt wissen. Also das möchte ich mal festhalten. Also Sie sagen, Sie sind hier in China mit IT-Themen schneller sind als in der Headquarter.
Viel schneller. Vielleicht liegt es auch an dem Mindset. Ja? Vielleicht liegt es auch an dem chinesischen Mindset. Wenn ich mir jetzt einfach mal den kulturellen Unterschied angucke, die kennen Sie sicherlich auch, die Studien von Trompnas, Hofstede, Hampton Turner, interkulturelle Unterschiede. Wenn man sich anguckt, Japaner extrem qualitätsverliebt, Amerikaner eher quick and dirty, Deutsch so im Mittelbereich, aber auch mit einer höheren Qualität, dann ist es in China schon so, die sind schon schneller. Ja, wenn Sie sich überlegen, der Berliner Flughafen dauerte 14 Jahre in Deutschland und man hat dann einen relativ kleinen Flughafen in Deutschland gebaut. In China baut man, in Peking baut man in 4 Jahren den größten Flughafen der Welt. Da gehe ich, ich habe jetzt den Flughafen gesehen in Daxing, der sieht super aus. Da gehe ich jetzt aber mal von aus, der hält wahrscheinlich keine 50 Jahre, so wie dieser Berliner Flughafen.
Aber, das stimmt.
Aber er funktioniert. Er funktioniert und er ist on time ready. Und ich glaube, das ist was, wenn ich jetzt mit meinen deutschen Kollegen arbeite, wir Deutschen neigen schon dazu, die Dinge extrem gut machen zu wollen und auch oft erstmal ein Problem zu sehen, fokussieren uns extrem stark auf die Probleme und argumentieren, warum irgendwas nicht geht. Aber hier, die machen einfach. Wir in China, wir machen, wir delivern. Das ist vielleicht noch nicht so richtig toll beim ersten Mal, aber nach ein paar Iterationsschleifen wird es dann auch richtig gut. Das ist mir zum Beispiel aufgefallen. Also in vielen Projekten, die wir jetzt hier hatten, sind wir, auch große SAP-Projekte, sind wir schneller als geplant. Schneller als geplant, günstiger als ursprünglich geplant, weil wir ein hochmotiviertes Team haben. Die sind zum Teil auch 20 Jahre jünger im Durchschnittsalter als in Deutschland, die Mitarbeiter. Hochmotiviert und wir haben unseren Mitarbeitern Verantwortung übertragen für einzelne Themenpakete und das funktioniert sehr, sehr gut. Ich wüsste nicht, ob wir das so in Deutschland hinkriegen könnten aktuell.
Ja, ich erlebe das natürlich auch. Häufig ist so, dass die Sichtweise aus der Zentrale etwas andere ist. Haben Sie das in der Organisation auch offen ausgetauscht und wie sind die Meinungen der Headquarter-Kollegen zu diesen Unterschieden? Wurde das anerkannt?
Ja, also ich sage es Ihnen jetzt mal ganz ehrlich. Ja, ich habe ja auch immer bevor meiner Zeit in Japan und in China hatte ich in München, in Stuttgart gearbeitet, bei Mercedes-Benz, dem Nummer 1 Premium-Hersteller, dachte mir, Deutschland, Stuttgart, das ist der Nabel der Welt und wir können eh alles besser. Das war so meine Meinung. Das hat sich jetzt aber durchaus verändert in den letzten Jahren. Und leider ist diese Meinung, die ich hier hatte, ich glaube, bei vielen meinen Kollegen ist immer noch die gleiche. Ja? Stuttgart im Neckartal, wir delivern für die Welt. Das kann man zwar vorhaben, aber man muss sich einfach überlegen, für China wird es wahrscheinlich nicht gehen. Ja, weil die sind extrem schnell. Und was ich vorhin erwähnt habe mit dem E-Payment, Digital Currency, hier wird experimentiert mit Digital Cryptocurrency. Wenn man mit einem deutschen Speed und dem Ansatz nach China geht, dann geht es schief. Ja, das sind ja viele Dinge, die wir in Deutschland haben, die gibt es halt hier nicht. Ja. Es gibt kein WhatsApp, hier gibt es halt WeChat. Es gibt kein Google Maps, hier gibt es Baidu Maps. Es gibt in Deutschland gibt es vielleicht noch Kreditkarte, Bargeld, PayPal. Hier brauche ich Alipay und WeChat Pay. Also nur mal ein paar Beispiele. Es gibt viele Dinge, die in Deutschland gehen, wie eine Google Search geht hier nicht, Facebook geht nicht, nur mit einem VPN. Die Latenzzeiten für ausländische Webseiten sind jetzt in China eher schlecht, das heißt die Response-Zeit ist schlecht, wenn es denn überhaupt funktioniert. Insofern muss man schon gucken, was sind die Erfordernisse im chinesischen Markt und sich auch darauf einstellen und da versuchen von China zu lernen, weil ich habe immer irgendwo was gelesen, ich glaube in dem Artikel hieß es, dass China Deutschland in dem Bereich der digitalen Transformation um 10 Jahre voraus ist. Das würde ich weiß jetzt nicht, ob 10 Jahre der richtige Wert ist, vielleicht sind es auch 5, das würde ich aber jetzt mal sofort unterschreiben, sofort. Das, was ich jetzt hier erlebt habe an an digitalen Themen. Ja, und da nehmen Sie nur, in Deutschland haben wir die MyTaxi-App. Hier gibt es eine Didi-App, die ist um Lichtjahre besser als diese MyTaxi-App. Ja, die Funktionalität. Insofern, das ist nur eine App von vielen. Ich glaube wirklich, dass China hier deutlich andere Länder aktuell im Bereich der digitalen Transformation, vielleicht auch außer dem Silicon Valley Bereich voraus ist.
Eine letzte Frage in diese Richtung. Ich weiß, dass Sie ja auch schon ein Pilotprojekt geleitet haben in zumindest Daimler IT China Pilotprojekt in China haben, und das hat weltweite Bedeutung, sprich wird später in Deutschland ausgerollt, IT-Lösungen in China entwickelt und in Deutschland ausgerollt. Das ist natürlich ein riesiger Erfolg, wenn man da als Tochterfirma das machen kann. Wie wurde das dann später in der Zentrale umgesetzt? Haben Sie da noch ein bisschen Nachklang für mich?
Ja, es gibt das schon. Ich verstehe natürlich diesen zentralistischen Approach, zu sagen, wir machen außer Zentrale was für die Länder. Das ist vom Approach, glaube ich, auch richtig. Aber extrem komplex umzusetzen, weil es wirklich sprachlich legislative Themen gibt, die man berücksichtigen muss. Und eben, wie ich gerade erwähnt habe, hier in China bestimmte Bereiche einfach so nicht funktionieren wie in Deutschland. Und wir wahrscheinlich, und wir in China hier im Bereich der digitalen Transformation weit voraus sind. Wir hatten verschiedene Projekte oder verschiedene Applikationen zum Beispiel als Headquarter verwendet und hier in China implementiert mit zum Teil auch eher nicht so erfolgreich, die nicht so erfolgreich waren. Zum Teil ist dann einfach die GUI, die Graphical User Interface, also die Nutzerschnittstelle, die man in Europa vielleicht kennt, die passt jetzt vielleicht nicht unbedingt auf die chinesische Schriftzeichen und viele Dinge, die für uns jetzt in Deutschland gang und gäbe sind, gibt es hier auch so in der Art und Weise nicht. Das heißt, wir mussten uns sehr auf den chinesischen Markt und die Bedürfnisse einstellen. Was wir in China dann aber auch gemacht haben, ist, dass wir, wie Sie richtig erwähnten, einzelne Projekte gestartet haben für den chinesischen Markt und diese Themen dann auch für andere Länder zur Verfügung stellen. Hier war es natürlich schon so, dass wir die Kollegen im Headquarter und auch in anderen Ländern davon überzeugen mussten. Aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich, ja, wenn etwas funktioniert in dem weltweit wichtigsten Markt für unsere Company. Das könnt ihr im Annual Report auch rauslesen. Dann sollte es auch für kleinere Länder, andere Länder auch funktionieren. Das war jetzt mal so der Gedanke. Und wir werden sicherlich das Thema auch noch weiter intensivieren. Dabei, wie ich erwähnte, in dem digitalen Bereich schneller sind als aktuell bei uns im Headquarter.
Ja, das ist natürlich, wie ich schon oft wiederholt habe, sehr großer Erfolg. Sie haben sehr bescheidenerweise auf das Alter von der Mitarbeit geschoben, auf die Kultur. Aber sicherlich haben Sie bestimmte Sachen umgesetzt, die hilfreich sind für die Schnelligkeit, weil in einer Daimler-Organisation diese Schnelligkeit umzusetzen ist, dennoch auch in China, glaube ich, kein Selbstläufer. Was haben Sie rückblickend gesagt, was waren die wichtigen Management-Skills oder Management-Maßnahmen, das dafür und sozusagen beigetragen hat?
Sagen Sie mal, was war die Frage?
Ja, was waren die Management-Maßnahmen oder was waren von Ihrer Seite aus gesetzte Maßnahmen, die geholfen haben, Daimler China IT-Organisation schnell ist und auch schnell agiert, erfolgreich unterwegs ist?
Ach so, okay. Also ich sehe nicht die Qualität unserer Mitarbeiter. Ja, also die Mitarbeiter, die wir hier an Bord haben, akquirieren, sind extrem gut ausgebildet, Bachelorabschluss, Masterabschluss, zum Teil haben wir Personen an Bord, die MBA im MIT oder in Stanford haben. Das ist jetzt schon besonders. So was hatte ich jetzt in meiner beruflichen Karriere in Deutschland noch nicht. Da gab es vielleicht mal Mitarbeiter von TU München oder TU Berlin, RWTH Aachen, aber Stanford, MIT als Mitarbeiter-Level zu haben, das ist eher selten. Also die Qualifikation der Mitarbeiter ist sehr hoch. Dann arbeiten wir nach den neuesten IT-Prinzipien, also in DevOps-Teams, Development Operations Teams, in funktional übergreifenden Teams, Business und IT zusammen. Wir haben keine Silo-Struktur, sondern Mitarbeiter vom Business-Bereich und vom IT-Bereich auf einem Stockwerk, in einem Raum zusammenarbeiten an einem Thema mit einem ganz klaren Ziel. Wir haben viele Freiheiten für unsere Mitarbeiter gelassen, Verantwortung getragen und ich glaube, natürlich auch eine klare IT-Strategie. Wir nutzen die latest technologies, wir gehen auf Cloud-Technologie, wir nutzen den eben genannten DevOps-Approach, wir bauen verstärkt APIs, Interfaces, also keine hard-verkodeten Interfaces zwischen Systemen. Wir nutzen FOSS, Free Open Source. Und wir bilden unsere Mitarbeiter auch permanent weiter. Also wir haben auch Weiterbildungsprogramme für unsere Mitarbeiter genau in diesen Technologiebereichen.
Das heißt, die Mitarbeiter ist quasi eine Chance oder Erfolgsfaktor und auch Risikofaktor zugleich, weil Sie vorhin auch gesagt haben, Daimler ist wie jeder andere Unternehmen sehr stark im Wettbewerb, um gute Mitarbeiter auch zu halten und wahrscheinlich auch zu akquirieren. Und sehe ich das richtig, dass quasi diese High Potential zu halten ist eine der ihr wichtigsten Herausforderungen sind?
Genau, also das ist jetzt hier, obwohl jeder die Marke Mercedes-Benz kennt, ist es aber dennoch so, dass es extrem schwierig ist, Mitarbeiter zu halten. Also hier gibt es wirklich, wir haben wirklich Fälle, dass Mitarbeiter von uns gehen mit 50%, 70%, 100% Gehaltserhöhung. Das passiert. Sowas passiert in Deutschland in der Regel nicht. Hier passiert das. Und die gehen einfach zum Wettbewerber, zu Alibaba. Aber, und das ist jetzt vielleicht aber eine Chance für ein deutsches Unternehmen, ich glaube, wir sind von unserem Management-Style anders. Wir sind, wir haben zum Beispiel unsere Company Core Values, die sind Passion, Respect, Integrity und Discipline. Ja, Respect. Also wir respektieren uns gegeneinander und wir respektieren auch Mitarbeiter. Wir brüllen keine Mitarbeiter an, in der Regel, ja, bei wir schätzen unsere Mitarbeiter als ein Value und nicht nur als reines Produktionskapital. Ja. Das scheint wohl ein Unterschied zu sein bei rein chinesischen Unternehmen. Wir haben viele Mitarbeiter, die sagten, wir hatten eine chinesische Firma und ich finde es jetzt toll, bei euch zu arbeiten. Ich sage jetzt nicht, dass wir wenig arbeiten, ja, aber wir haben zum Beispiel keine, wie heißt das, 996? Ja, wir haben zum Beispiel keine 996-Kultur, von 9 Uhr in der Früh.
Ah ja, das ist von Jack Ma angepreist.
Bis 9 Uhr in der Früh bis 9 Uhr abends, 6 Tage in der Woche. So was haben wir jetzt bei Daimler nicht. Ja, wir haben einen normalen 45-Vertrag, aufgeteilt auf 5 Tage die Woche. Aber viele von den Mitarbeitern, die kommen aus so einer 996-Kultur. Und die finden das richtig gut, wenn sie auch mal Homeoffice machen können, wenn wir zu ihnen sagen, ich weiß, du hast jetzt 2 Stunden Commuting Time. Ja, one way. Ja, gibt es Mitarbeiter, die sind zwei Stunden.
Naja, das
einfach.
Fast München nach Stuttgart.
Ja. Und die sind richtig froh, wenn wir denen mal sagen, dass sie zu Hause arbeiten können. Das kennen die so gar nicht. Also das, ich glaube, das ist ein Thema, wo wir viel die Gedanken investieren, wie kriegen wir die Motivation, wie halten wir die Motivation unserer Mitarbeiter hoch und wie halten wir unsere Mitarbeiter, weil das ist wirklich ein schwieriges Thema hier in China.
Ja,
viel schwerer, als ich das jetzt als Deutschland kannte.
Ja, wir haben ja das Podcast-Programm aufgesetzt, auch für die deutschen KMUs. Wenn Sie schon als Daimler in China die Herausforderungen haben, werden die KMUs noch mehr haben, was Mitarbeiterakquisition und Mitarbeiterhaltung angeht. Und wichtig auch, dass Sie sagen, Soft Value sind total wichtig in diesem Aspekt, ein sehr, sehr guter Gedankengang. Aber nochmal ein weiterer vielleicht Hinweis für die deutschen KMUs. Sie sind ja als Kunde für die KMUs auch in Deutschland wichtig, zum Beispiel für Dienstleistungsfirmen oder IT-Firmen, vielleicht auch irgendwelche Hardware-Firmen, die auch KMUs sind. Diese KMU-Firmen wollen ja Ihnen folgen, auch global Sie bedienen und zum Beispiel auch in China. Haben Sie da irgendwelche ehrliche Meinungen zu diesen Businesspartner aus Europa, aus Deutschland, aus deutschem Markt? Was hilft Ihnen, den KMUs-Unternehmen in China erfolgreich zu sein?
Gut, ich müsste natürlich mal gucken, was wir denn genau benötigen. Ja, was? Und wir benötigen zum Beispiel IT-Consulting. Hier haben wir durchaus das eine oder andere Unternehmen, die uns hier helfen, die auch aus Deutschland kommen. Da ist natürlich ein entscheidender USP, Wettbewerbsvorteil, ist die deutsche Sprache. Also es hilft zumindest bei der Kommunikation auf Management-Level. Bei uns, wenn man hier in Deutsch miteinander reden kann, hingegen aber natürlich die auf Working Level ist die Kommunikation dabei uns auf Englisch oder Chinesisch. Für andere Bereiche sehe ich jetzt bei uns in der IT keinen Bedarf, weil die Services, also Development zum Beispiel, die wir benötigen, die könnte ich auch von anderen Suppliern bekommen, zu einem wesentlich günstigeren Tagessatz. Ja, wir können auch in Indien sourcen. Das Thema Sprache, ich glaube, das Thema Sprache ist ein wichtiges und ein direkter Approach ans Management. In unserem Consulting-Bereich. Aber ansonsten würde ich jetzt schwierig. Ich glaube, technologisch. Ja. Technologisch gibt es Unternehmen im IT-Umfeld, die mindestens in der gleichen Liga schwimmen wie deutsche Unternehmen, die hier in China sind. Und wir haben oft das Thema Sprache. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, was ich jetzt hier konkret empfehlen könnte. Ich würde aber nur den Hörern von diesem Podcast einfach mitgeben wollen, dass sie sich einstellen auf einen durchaus toughen Wettbewerb. Und einfach in diesem Wettbewerb agieren müssen. Mit chinesischen Unternehmen, die eben zum Beispiel so eine 996-Strategie verfolgen, Chinesisch sprechen und deutlich günstigere Tagessätze.
Ja, ich meine, Sie haben sehr ehrliche, aber sehr wertvolle Informationen gegeben oder Ihre Meinung gegeben. Und für die IT-Consulting durch Sprachkenntnisse, Kommunikation in dem Management durchaus eine Chance, aber für Technologiethemen eher nicht, weil einfach vor Ort alles gibt. Und ich glaube, daraus sollen die KMU aus diesem Bereich wirklich alarmiert sein. Heißt nicht nur, dass man, na gut, ich komme nicht nach China, also man kann natürlich einfach so verstehen, aber ich würde auch empfehlen, dass dennoch in China sein Bild zu machen und zu verstehen, was sind die Kompetenzen von den zukünftigen Wettbewerbern. Gerade in dem Gebiet ist die Grenze eigentlich nicht da, ist es so leicht, grenzenübergreifend Geschäfte zu machen. Und daher, also ich denke, Sie haben sehr ruhig, das ist aber sehr wichtige Information für die deutschen KMUs in diesem Gebiet. Und wahrscheinlich die wertvollste Information überhaupt in diesem Programm.
Sie müssen eins überlegen. Ja, das hatte ich heute früh gelesen auf Finanzen 100. Alibaba hat in diesem Singles Day pro Sekunde 600.000 Bestellungen bekommen. 600.000 Bestellungen in einer Sekunde.
Pro Sekunde.
Ja, jetzt könnt ihr das in Finanzen 100 nachlesen oder Fokus. Das waren glaube ich irgendwie 150 Milliarden oder 50 Milliarden Euro verkauft. Wenn jemand glaubt, dass das hier einfach ist, in dem Bereich Digital Transformation mitzuspielen, dann muss er sich das einfach mal hier angucken.
Ja, das Reisebildet, so sagt auch schon viel.
Ja, mal angucken, einfach mal ein paar Wochen ihr Leben und sich das ansehen. Das ist unglaublich, also eine unglaubliche Geschwindigkeit.
Ja, ja. Wir neigen schon zum Ende dieser Podcast. Ich habe noch zwei, drei persönliche Frage an Sie. Zum Beispiel, Sie nutzen bestimmt WeChat. Haben Sie in Ihrem WeChat-Account mehr internationale Kontakte oder chinesische Kontakte?
Na gut, international wird es ja nicht verwendet. Ja. Also es wird ja außerhalb China wahrscheinlich nur von Chinesen verwendet oder irgendwelchen Personen, die eine Assoziation, eine Anknüpfung mit China haben. Ich habe mehr chinesische Kontakte. Das war bedingt, weil mein ganzes Team auf meinem WeChat ist.
Ja, ja. Sie nutzen also auch fürs Arbeit oder für zumindest berufliche Kontaktaufbau.
Ja.
Ja. Wenn Sie unterwegs sind, beruflich oder privat im Hotel, nehmen Sie internationales Frühstück im Hotel oder chinesisches?
Ich probiere alles. Ich probiere beides. Also, aber jetzt meine Präferenz ist jetzt eher, glaube ich, das internationale Frühstück, das chinesische Frühstück. Das ist jetzt nicht so mein Ding. Ich habe es probiert, aber probiert ist jetzt nicht meine Präferenz.
Ja, wenn Sie mal Dienstreise, jetzt in diesem Jahr natürlich schwierig, aber wenn Sie sonst beruflich oder privat Dienstreise oder Privatreise in Deutschland sind, was vermissen Sie aus China?
Die Vielfalt an Essen. Die Vielfalt an Essen. Die Tatsache, dass also jetzt hier in Peking kriegen wir ja jede Cuisine, die Sie sich nur vorstellen können. Das ist sicherlich ein Thema, das ich vermisse. Ja, das Essen. Und auch diese Thematik mit dem Einkaufen. Diesen Einkaufen, dieses Delivery, Food Delivery oder Supermarket Delivery innerhalb von 30 Minuten bis einer Stunde zu Hause, das ist richtig gut. Das spart unheimlich viel Zeit.
Das geht mir auch so. Bei mir geht immer in Deutschland Bargeld aus und vermisse daher auch die chinesische Zahlungsmethode.
Ja.
Sollten Sie eines Tages doch nicht in China arbeiten? Was reizt Sie noch beruflich? Berufliche Stationen oder Aufgabe?
Es ist eine echt schwere Frage, weil ich glaube jetzt, von dem, was ich jetzt bisher gemacht habe, ist das hier sicherlich das Anspruchsvollste und Spannendste, was ich bisher gemacht habe in China. Das ist, wie wenn Sie jetzt gerade hier Neil Armstrong fragen, was er machen möchte, nachdem er das erste Mal auf dem Mond war. So ungefähr. Das ist wirklich eine Challenge hier und macht wirklich Spaß und wirklich gute Aufgabe. Ich tue mich jetzt da echt schwer, Ihnen zu sagen, nächstes Assignment in Deutschland oder USA, weil ich weiß es nicht. Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich sage Ihnen nur, das war hier und ist immer noch eine extrem gute Zeit. Mir macht es sehr viel Spaß. Ich habe es auch bisher nie bereut.
Sehr schön, sehr schön. Allerletzte Frage. Haben Sie vielleicht jemanden zu empfehlen für mich als weiterer Gast für das Interview?
Nein, ich finde das schon mal drüber nachdenken. Ich melde mich.
Also, sehr gerne. Das ist sehr, sehr nett von Ihnen. Wir sind in der Zeit. Das hat gut geklappt. Und ich bedanke mich für Ihre Unterstützung und wünsche Ihnen einen sehr sonnigen und luftreinen Tag in Beijing.
Dankeschön. Ebenso. Tschüss dabei.